In der politischen Welt gibt es ein neues Wort, nämlich die Brombeerkoalition. Das ist eine Regierung aus CDU, BSW und SPD, also Schwarz, Lila, Rot. Normalerweise wird es ja manchmal nach so Länderflaggen gemacht und so. Da gab es aber offensichtlich keine Flagge, die diese Farben hat. Und deswegen hat man halt geschaut, was sonst Schwarz, Rot, Lila ist. Und mit Brombeere, ich finde es eigentlich relativ clever, ehrlich gesagt.
Ich finde es auch irgendwie netter als Ampel. Zum Beispiel.
Das stimmt.
Also Obst finde ich auf jeden Fall lieb. In Thüringen und in Sachsen könnten jetzt diese drei Parteien eben nach den Landtagswahlen wirklich zusammenarbeiten. Da gibt es aber auch noch einige Probleme und die schauen wir uns heute genauer an.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Und diese Woche gucken wir unter anderem eben nochmal auf die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen und was da seit Montag noch so passiert ist. Und dazu holen wir uns auch nochmal einen Forscher für Rechtsextremismus, mit dem wir drüber sprechen, wie normal in Anführungszeichen diese ganzen Entwicklungen jetzt eigentlich auch gerade sind. Außerdem sind in den letzten Tagen leider nochmal mehrere Messerangriffe passiert. Ein Terrorismusexperte ordnet es für uns ein, ob das jetzt vielleicht so eine Art Trend sein könnte. Und wir gucken natürlich auf den Polizeieinsatz in München und alles, was man dazu am Freitagmorgen schon sagen kann. Und, also ihr habt es ja schon öfter mitbekommen, wir schrauben und basteln hier ja immer so ein bisschen an dem Podcast rum. Und ich finde das super schwierig, gerade wenn man selbst so ein Format macht und auch alle Prozesse und Arbeitsabläufe dahinter kennt, dann ist es manchmal super schwer, so einzuschätzen, wie die Leute dann am Ende dieses fertige Produkt eigentlich so finden, weil die ja das alles nicht wissen, was wir uns vorher dabei gedacht haben. Und deshalb haben wir eine kleine Umfrage gebastelt und wenn ihr 3 Minuten Zeit habt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die Fragen darin beantworten könntet. Zum Beispiel, ob ihr lieber Interviews oder Sprachnachrichten als Einordnungen mögt und sowas. Also wirklich einfache Fragen und die helfen uns aber trotzdem extrem viel weiter, um hier das Beste rauszuholen. Wir verlinken euch die Umfrage auf jeden Fall in den Shownotes.
In der letzten Folge hat jemand in diese Kommentare reingeschrieben bei Spotify, dass ich zu oft das Wort voll benutze. Wenn ich dir so zustimmen will, sag ich mal voll.
Ich freue mich aber immer, wenn du voll sagst, dann denke ich immer, ja, ich habe was Richtiges gesagt.
Aber die Kritik war relativ harsch formuliert. Es war so, das wurde in den 70ern verwendet und macht euren Podcast super unaktuell.
Ja,
und
aber damit hat sich die Person auch schon disqualifiziert, weil das ist definitiv zu alt für unsere Zielgruppe.
Wir haben alle nicht in den 70ern gelebt. Keine Ahnung, ob man da viel voll gesagt hat. Ich finde es auch ein gutes Wort. Aber so viel zu uns. Wir starten jetzt mal in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
In dem Post auf Platz 1 geht es um Femizide und Gewalt gegen Frauen. Also wenn ihr euch das nicht anhören wollt, dann könnt ihr gerne mit dem Timecode in den Shownotes zum nächsten Post skippen.
Letzte Woche wurden in Berlin 2 Frauen umgebracht innerhalb von nur wenigen Tagen. Die eine Frau war 36 Jahre alt und die andere 28. Beide wurden mit einem Messer angegriffen. Beide Male sind ihre Ex-Partner tatverdächtig. Die Polizei sagt, dass es in beiden Beziehungen Anzeichen von häuslicher Gewalt gegeben haben soll. Und die Staatsanwaltschaft, die geht eben von Femiziden aus. So nennt man das, wenn Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden. Also der Mord oder die Tötung passiert, weil sie Frauen sind. Am Freitagabend wurde dann noch eine dritte Frau schwer verletzt, auch mit einem Messer. Die hat den Angriff aber schwer verletzt überlebt. Und das Ganze ist halt ein größeres Thema, weil Bundesfamilienministerin Lisa Paus sagt, dass in Deutschland jeden zweiten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird. Sie spricht deshalb von einem massiven Gewaltproblem und fordert jetzt ein Sicherheitspaket für die Prävention und den Schutz von Frauen vor Gewalt.
In den Kommentaren spielen sich eigentlich ganz interessante Debatten an. Also einmal, man sagt ja oft so educate your sons, also dass es eben nicht darum geht, dass Frauen lernen sollen, sich besser vor Gewalt zu schützen, sondern eben Männern nicht beigebracht wird, gewalttätig zu sein. Andere berichten aber eben auch, wie die Polizei reagiert hat, als sie versucht haben, häusliche Gewalt zu melden. Ich meine, das sind jetzt nur Insta-Kommentare, wir können das nicht nachprüfen, aber laut deren Berichte eben meistens schlecht oder so, dass sie, also es wurde einfach nicht so ernst genommen. Und dann gibt es auch noch mal eine Debatte über die vermeintliche Herkunft der Täter. Aber die Forschung sagt dazu wirklich ganz klar, die Täter kommen aus allen sozialen Schichten und aus allen Ländern und Herkünften. Ja, und viele fordern eben auch noch mal andere Maßnahmen, wie zum Beispiel in Spanien, wo so Täter von häuslicher Gewalt zum Beispiel Fußfesseln bekommen, um zu verhindern, dass sie sich ihren ExpartnerInnen nähern. Also ich fand es ganz interessant, mich da durch die Kommentarspalte zu klicken. Das ist ja nicht immer so.
Auf Platz 2 machen wir leider weiter mit noch einem Messerangriff. Am Freitagabend, also vor genau einer Woche, hat eine Frau nämlich in einem Shuttlebus in Siegen wahllos mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Dieser Bus, der war auf einem Weg zu einem Stadtfest in Siegen und drei junge Männer wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Eine Person schwer und zwei weitere noch leicht verletzt. Der Busfahrer hat dann angehalten und die Türen so aufgemacht, sodass die ungefähr 40 Personen fliehen konnten. Dadurch hätte laut Polizei Schlimmeres verhindert werden können. Also der hat absolut richtig gehandelt. Und die Opfer sind jetzt auch außer Lebensgefahr.
Ja, die Polizei ist dann eingetroffen und hat die Frau festgenommen. Die wurde vorher von drei anderen Frauen überwältigt. Das fand ich auch übelst mutig. Sie hat wohl die deutsche Staatsbürgerschaft und war der Polizei schon bekannt, aber eher wegen Drogendelikten. Und außerdem soll sie psychisch erkrankt sein. Also die Polizei geht in dem Fall jetzt nicht von einem Terrorangriff aus. Auch hier in den Kommentaren wieder wird viel diskutiert, aber vor allem auch über die Verfügbarkeit von Therapieplätzen, was ja tatsächlich auch ein Thema ist, ne? Und die erste Frage, die ich nach dieser Meldung im Kopf hatte, war tatsächlich, ist das jetzt irgendwie so eine Art Trend? Also könnte das sein, dass sich jetzt TäterInnen zum Beispiel auch von der Tat in Solingen irgendwie so in Anführungszeichen inspiriert fühlen, auch wenn sie vielleicht andere Motive haben? Oder wird einfach nur gerade besonders viel darüber berichtet und die Anzahl der Messerattacken ist eigentlich gleich geblieben? Und diese Frage, die haben wir einfach direkt mal an ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg weitergegeben.
Mein Eindruck ist durchaus, dass seit dem Terroranschlag in Solingen zumindest prominenter über Messerangriffe berichtet wird. Das gilt insbesondere für einige Medien, die sehr darauf setzen, Klicks und Aufmerksamkeit zu generieren. Es wird schnell der Eindruck erweckt, dass es sich bei einem Messerangriff möglicherweise um einen Terroranschlag handelt. Das ist allerdings bei den Vorfällen, die wir seit Solingen zu beobachten hatten, nicht mehr der Fall gewesen. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir definitiv ein Problem mit Messertaten haben. Das zeigt schon der Blick in die Statistik. Das Bundeskriminalamt hat unlängst die Zahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. Da wurden in Zusammenhang mit Gewalttaten 8.950 Messerangriffe gezählt. Das heißt nicht, dass jedes Mal zugestochen wurde. Zum Teil wurde auch lediglich mit einem Messer gedroht. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, dass diese Zahl sehr hoch ist und dass wir definitiv an dieser Stelle ein Problem haben.
Das war ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Und das war es jetzt erstmal zumindest in den Tagesschau-Posts mit den harten Themen.
Auf Platz 3 ist nämlich die Meldung, dass Hamburg das jüngste Bundesland Deutschlands ist, mit einem Durchschnittsalter von, was denkt ihr, was ist das Durchschnittsalter im jüngsten Bundesland? Es ist 42,3 Jahre und im Gegensatz zum allgemeinen Trend wird es tatsächlich, in Hamburg werden die Leute jünger. Das liegt vor allem daran, dass es eben ein Stadtstaat ist. In Bremen zum Beispiel, da passiert das auch, da werden die Leute auch jünger, weil einfach mehr junge Leute eben in diese Stadt ziehen und auch tendenziell die Geburtenrate höher ist. Das sagt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, das BIB. Und die ältesten Bundesländer, die liegen im Osten, also in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Brandenburg und Sachsen.
Für den Post auf Platz 4 machen wir einen kleinen Abstecher in die USA. Da geht nämlich gerade ein Dorf im Bundesstaat Vermont gegen InfluencerInnen und TouristInnen vor. Vermont ist ja so bekannt für den goldenen Herbst und die Wälder, die da dann so rot und ja gold werden. Und besonders ein Ort, und zwar Pomfret, beziehungsweise die Sleepy Hollow Farm in Pomfret ist da mega beliebt. Das ist so eine ganz einsame malerische Holzfarm, die hat man vielleicht wirklich auch schon mal auf Fotos gesehen. Also da pilgern wirklich jeden Herbst tausende Menschen hin, um eben genau von dieser Farm ein Foto zu machen. Aber in dem Dorf, da leben eben auch rund 900 Menschen und die sind davon ziemlich genervt. Das Grundstück, auf dem die Farm steht, ist eigentlich ein Privatgrundstück. Das hat die Touris aber bisher nicht interessiert. Die sind über Tore geklettert, haben ihren Müll rumliegen gelassen oder haben sogar zum Teil extra Umkleidekabinen aufgestellt, um ihre Outfits zu ändern für die Fotos. Außerdem haben die ganzen Autos die Zufahrtsstraße zum Dorf blockiert, sodass halt auch Feuerwehr und Krankenwagen nicht mehr durchkamen. Das ist dann auch irgendwann ernst geworden. Und um das zu verhindern, dass die ganzen Touris überhaupt ins Dorf kommen, haben die Dorfbewohner jetzt seit letztem Jahr die drei Zufahrtsstraßen sperren lassen und wollen es auch diesen Herbst wieder machen.
Ich finde es crazy, dass man jetzt so Deep Dive nach Vermont macht, so.
Also, ja,
die so für Probleme haben.
Ich glaube, dass, ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass der Post so geklickt wurde, weil das Bild so schön ist.
Ja, gut. Ich habe mich gerade gefragt, irgendwie in meiner Playlist ist Anfang des Jahres so ein Song aufgetaucht mit, also irgendwas mit Vermont, I love Vermont, it's the season of the Sticks und so weiter. Ich habe jetzt gerade gegoogelt, ob das die Stick-Season ist, diese Herbstlandschaften. Anscheinend ist es so. Also es scheint so ein Riesending zu sein, wenn da schon, sogar schon Songs drüber existieren.
Ich habe auch noch gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob diese Farm vielleicht irgendwie Drehort für diesen Sleepy Hollow Film war. Ah. Aber das stimmt nicht. Warum genau die Farm so heißt, weiß ich auch nicht. Aber Sleepy Hollow ist eigentlich auch eine Legende, eine Halloween-Legende über einen kopflosen Pferdemann. Und ich denke mal, dass da wahrscheinlich eher der Ursprung für den Namen herkommt. Das hat also nichts mit Johnny Depp zu tun. Am Donnerstagvormittag kam ja die Eilmeldung rein, dass es eine Schießerei in München gab, und zwar zwischen dem israelischen Generalkonsulat und dem NS-Dokumentationszentrum. Die liegen beide in der Münchner Innenstadt und wir geben euch jetzt den letzten Stand von Freitag um 10.
Genau, eine Gruppe PolizistInnen hat um kurz vor 9 einen Mann mit einer großen Schusswaffe, einer sogenannten Langwaffe, in der Innenstadt von München entdeckt. Kurz darauf hat er angefangen, auf die Gruppe zu schießen. Es gab dann einen Schusswechsel zwischen der Polizei und dem Mann. Der wurde schwer verletzt und ist später an seinen Verletzungen auch gestorben. Abgesehen von ihm wurde laut Polizei aber niemand verletzt. Also das ist alles nochmal glimpflich ausgegangen. Inzwischen ist aber ein bisschen mehr über diesen Täter eben bekannt. Er soll 18 Jahre alt sein und aus Österreich kommen. Laut Recherchen von unter anderem dem NDR, der Süddeutschen Zeitung und österreichischen Medien soll er den österreichischen Behörden schon wegen möglicher islamistischer Radikalisierung aufgefallen sein. Letztes Jahr wurde er sogar schon mal angezeigt wegen der Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, aber weil er eben kein Hochrisikogefährder war, wie das dann immer heißt, wurden diese Ermittlungen auch wieder eingestellt.
Die Polizei geht jetzt aus zwei Gründen von einem versuchten Anschlag aus. Also einmal einfach wegen dem Ort, also ja, wie gesagt, zwischen NS-Dokumentationszentrum und israelischem Generalkonsulat. Aber auch wegen dem Zeitpunkt, weil am Donnerstag, also am 5. September, war der 52. Jahrestag vom sogenannten Münchner Olympia-Attentat. Also ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist, aber 1972 gab es bei den Olympischen Spielen in München ja so eine ganz schlimme, dramatische Geiselnahme. Also israelische AthletInnen wurden da von palästinensischen Terroristen gefangen genommen. Und ein Befreiungsversuch ist aber dann damit geendet, dass alle 9 AthletInnen, ein Polizist und 5 Attentäter ums Leben gekommen sind. Das war damals richtig, richtig schlimm. Und wegen eben dieser beiden Gründe hat jetzt auch die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus die Ermittlungen übernommen.
Genau, dazu gibt es jetzt aber auch schon erste Kritik, zum Beispiel vom Terrorismusexperten Peter Neumann auf Twitter. Der sagt nämlich, dass die europäische Zusammenarbeit zwischen den Ländern schlecht laufen würde und es zum Beispiel immer noch keine europäische Gefährderdatei gäbe. Und im politischen Raum läuft natürlich gerade die obligatorische Debatte, was muss jetzt politisch passieren, wie kann man solche Taten verhindern, und aber auch die Frage, kann man solche Taten überhaupt verhindern. Ich glaube, das ist eine Sache, wo man sich auch klar werden muss, wenn Einzelleute auf die Straße gehen, sowas machen, ohne dass sie vorher aufgefallen sind. Es ist halt fast nicht möglich, das aufzuhalten. Und in dem Fall ist es ja sogar einigermaßen gut ausgegangen, in Anführungszeichen, weil die Polizei eben sehr präsent war und ihn aufhalten konnte.
Aber es ist trotzdem einfach krass, wie viel in den letzten 1-2 Wochen passiert ist. Also einfach voll. Auch für so ein persönliches Sicherheitsgefühl ist es, glaube ich, einfach auch gerade voll mulmig. Und das kann ich voll nachvollziehen. Frankreich hat nach ewigen Verhandlungen einen neuen Premierminister erstmal. Also Präsident Emmanuel Macron, der hat am Donnerstagnachmittag den früheren EU-Kommissar Michel Barnier zum neuen Premierminister nominiert. Aber die politische Situation ist nach diesen vorgezogenen Parlamentswahlen trotzdem immer noch ziemlich kompliziert. Deswegen ist es auch noch unklar, ob sich die Lage dadurch jetzt wirklich entspannen wird.
Genau, wir wollen es nochmal so chronologisch erzählen. Kurz zur Erinnerung, Frankreich hat ja gerade immer noch keine aktive Regierung, weil die Partei von Präsident Emmanuel Macron, die hatte bei den Europawahlen Anfang Juni super schlechte Ergebnisse. Mit Abstand stärkste Kraft war damals die rechtsextremistische Partei Rassemblement National. Und am selben Abend hatte Emmanuel Macron dann überraschend die Nationalversammlung, also das französische Parlament, aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. Das heißt, er selbst bleibt Präsident, weil das über eine andere, also Extrawahlen sind, die Präsidentschaftswahlen. Aber eben seine Regierung und das Parlament, die wurden abgelöst. Und am Ende ist bei diesen Neuwahlen ein Linksbündnis von Sozialdemokraten, Grünen, Kommunisten und Linksradikalen auf Platz 1 gelandet. Also dieses Linksbündnis ist da sehr spontan irgendwie zusammengekommen und das war relativ überraschend, dass die es dann wirklich auf die 1 geschafft haben. Und insgesamt sind es jetzt aber eben 3 ungefähr gleich große Blöcke, die auf gar keinen Fall miteinander zusammenarbeiten wollen, aber eben auch keine absolute Mehrheit haben, um alleine regieren zu können. Und das ist so dieser Stillstandsmoment, der in Frankreich gerade ist.
Ja, auf gar keinen Fall zusammenarbeiten wollen, kommt mir auch irgendwie gerade bekannt vor.
Ja.
Das Ding ist aber, dass es sowas in Frankreich echt noch nie gab. Also das französische Wahlsystem ist anders als das deutsche und wirklich kompliziert. Und ich tue mir immer auch richtig schwer, das alles komplett nachvollziehen zu können. Aber in Frankreich gibt es zum Beispiel keine Koalitionen. Also es gibt keine richtigen offiziellen Vereinbarungen von Parteien, die dann nach den Wahlen zusammen eine Regierung bilden, so wie wir das kennen. Und bisher hatte eigentlich auch immer eine Partei oder ein Parteienbündnis die absolute Mehrheit. Und es war dann direkt klar, wer dann regiert. Normalerweise nominiert der Präsident, also gerade Emmanuel Macron, nach den Wahlen dann einen oder eine Premierministerin aus der Partei mit den meisten Stimmen. Und die Person sucht sich dann ja die MinisterInnen aus und bildet eine Regierung. Und in dem Fall wäre das ja auch eigentlich das Linksbündnis, das mit den meisten Stimmen, auch wenn es nur ein kleiner Abstand ist. Macron hat es aber abgelehnt. Das darf der auch einfach. Der darf sich aussuchen, wen er als Premierminister nominiert. Und hat dann in den letzten Wochen lieber versucht, einen Premierminister zu finden, der halt von allen Parteien irgendwie akzeptiert werden könnte. Aber das war eben super schwer, weil die Parteien so unterschiedliche Werte haben. Und egal, welchen Kandidaten er vorgeschlagen hat, ein Block hat eigentlich immer direkt damit gedroht, einen Misstrauensantrag zu stellen.
Und das könnte jetzt eben auch mit seinem neuen Premierminister passieren. Dieser Michel Barnier, das ist eben ein Politiker von der rechtskonservativen Partei Les Républicains, oder?
Républicains.
Les Républicains?
Ja.
Soll ich es noch mal sagen?
Oder? Wir können es auch genauso drin lassen,
ja, okay.
Wenn du willst.
Tut mir leid, ich kann kein Französisch. Die Republikaner würde ich sie nennen. Also von der Partei, die haben eigentlich die wenigsten Stimmen, knapp über 10%. Barnier ist 73 Jahre alt und eben ein erfahrener Politiker, aber eben auch auf der EU-Ebene. Er war EU-Kommissar und hat unter anderem die Brexit-Gespräche geleitet. Daher kenne ich ihn tatsächlich auch noch. Und wie die anderen politischen Lager darauf reagieren und ob sie ihn oder seine Regierung dann doch noch abwählen, das werden wir wohl erst dann in den nächsten Wochen sehen.
Ja, also ist jetzt noch nicht Entwarnung. Es könnte noch weiter kompliziert bleiben. Wir müssen aber jetzt natürlich auch nochmal drüber sprechen, was seit den Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen passiert ist. Wir haben dazu am Montag ja auch schon eine Sonderfolge veröffentlicht und darin haben wir auch schon über die Zahlen gesprochen und auch super spannende Hintergrundgespräche geführt. Also hört da wirklich auch sehr gerne nochmal rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist jetzt keine Doppelung mit dem, was wir jetzt noch besprechen.
Genau, vor allem diese Hintergrundgespräche, wo Leute halt uns wirklich nochmal erklärt haben, wie so die Stimmung da vor Ort ist und so, das fand ich nochmal richtig interessant einfach.
Ich finde es auch. Also wir haben jetzt wirklich verschiedene Gespräche mit ganz unterschiedlichen Leuten geführt und ich habe das Gefühl, nach und nach fügt sich wie so ein Bild zusammen. Und das erst führt dazu, dass ich selbst noch so Anschlussfragen überhaupt habe, weil ich jetzt eben so viel mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Das ist zwar auch sehr ermüdend, aber ich finde es auch total spannend, sich da einfach ganz unterschiedliche Perspektiven anzuhören. Ja, jedenfalls fassen wir jetzt nochmal ganz kurz nur noch die Zahlen zusammen, weil die muss man einfach vor Augen haben, um zu wissen, warum jetzt welche Koalitionsverhandlungen geführt werden. Also in Thüringen ist die AfD mit fast 33% die mit Abstand stärkste Kraft. Die CDU kommt auf knapp 24%. Das BSW hat 16 geschafft und die Linke liegt bei rund 13. SPD hat gute 6%, Grüne und FDP sind nicht im Landtag.
Und in Sachsen sieht es ein bisschen anders aus. Da haben die AfD und die CDU ein krasses Kopf-an-Kopf-Rennen gehabt, das am Ende die CDU gewonnen hat mit 31,9%. Die AfD knapp dahinter mit 30,6%. Das BSW hat in Sachsen knapp 12% bekommen, die SPD gut 7, Grüne 5 und die Linken haben es mit 4,5% wegen ihren Direktmandaten in den Landtag geschafft, haben da so eine kleine Fraktion. Und das macht es aber jetzt halt schwierig in beiden Bundesländern, weil es eben keine so klassische Koalition gibt, keine klassische Regierung, wie man sie schon kennt und wo man relativ easy zusammenkommen kann. Tatsächlich in Thüringen ist es ja so am dramatischsten, weil da, wenn man, also alle Parteien, die im Landtag sind, sind sich ja einig, dass sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollen. Das heißt aber, dass sie alle zusammenarbeiten müssten, also CDU, BSW, SPD und Linke. Und das bringt natürlich auch wieder Riesenprobleme, weil CDU eigentlich ja diesen Unvereinbarkeitsbeschluss hat, dass sie nicht mit der Linken auch zusammenarbeiten will. Das heißt, das funktioniert eigentlich gar nicht. Und die Frage ist jetzt, kann man es irgendwie hinkriegen, eben diese Regierung aus CDU, BSW und SPD, diese Brombeer-Koalition, an den Start zu kriegen? Und die Linke toleriert es oder wäre das dann auch wieder gegen diesen Unvereinbarkeitsbeschluss? Und das ist also gerade die Frage in Thüringen. Weil viele andere Möglichkeiten einer Regierung gibt es nicht und die andere Alternative wäre dann halt Neuwahlen.
Die Brombeer-Koalition, die wäre ja eine Minderheitsregierung.
Genau, das ist ja immer diese Tolerierung. Das ist auch immer so ein bisschen unklar, was bedeutet. Das heißt halt, Man hatte keine echte Koalition, sondern man muss dann bei den einzelnen Themen letztlich Mehrheiten finden. Aber am Ende heißt es halt, dass diese vier Parteien zusammenstimmen müssten.
Ja.
oder man die Partei, also die Fraktionsbindung auflöst und jeder einzelne Abgeordnete wählt halt das, was er Bock hat. So. Das ist aber auch wieder schwierig, weil dann weiß man nicht, ob da AfD-Leute mit dabei sind und so.
Und es gab ja auch zuletzt schon eine Minderheitsregierung und es ist halt einfach sehr viel Arbeit. Und außerdem auch noch habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man sich auch gerade was so die Zusammenarbeit mit Bündnis Sarah Wagenknecht angeht, in der CDU seit Sonntag gefühlt immer uneiniger wird. Also jetzt haben sich auch noch mehrere CDU-Mitglieder zusammengeschlossen, die fordern, dass dieser Unvereinbarkeitsbeschluss, den die CDU eigentlich hat mit der AfD und der Linken, dass der jetzt auch auf das BSW ausgeweitet werden soll. Also Unvereinbarkeitsbeschluss bedeutet einfach, dass sie nicht mit einer Partei zusammenarbeiten und koalieren wollen. Der größte Kritikpunkt von den Leuten aus der CDU ist nämlich halt vor allem diese Russlandnähe von Sarah Wagenknecht und ihrem Bündnis. Und die befürchten, dass die CDU in der Koalition mit dem BSW halt so große Zugeständnisse machen müsste, dass sie gegen die Grundwerte von der CDU gehen. Dass jetzt so ein Unvereinbarkeitsbeschluss wirklich auf das BSW ausgeweitet wird, das ist aktuell eher unwahrscheinlich. Aber also es zeigt einfach, wie groß die Skepsis in der Partei gerade ist. Und auch, ob das BSW überhaupt Interesse an der Landesregierung hat, ist auch immer noch nicht ganz geklärt. Also es gibt da auch weiterhin die Vermutung, dass man eigentlich noch nicht bereit ist und sich vielleicht doch lieber für die nächsten Bundestagswahlen in Stellung bringen will. Da hat auch noch niemand so konkret was zu gesagt, aber es werden auf jeden Fall Gespräche geführt.
Ja, in Thüringen ist also noch alles sehr, sehr offen und unklar, was da passieren kann, weil es wirklich eine sehr, sehr komplizierte Zusammenstellung dieses Landtags ist. In Sachsen sieht es dafür ein bisschen entspannter aus, aber immer noch so, dass man nicht so richtig weiß. Also auch da wird diese Brombeer-Koalition eben diskutiert und da hätte sie tatsächlich auch eine eigene Mehrheit. In Thüringen wäre es ja dann trotzdem eine Minderheitsregierung und in Sachsen ist eben CDU, BSW und SPD kommen da auf über 50% der Sitze, könnten also eine Regierung bilden. Aber auch hier ist eben dieses Problem, will das BSW überhaupt regieren? Will die CDU wirklich mit dem BSW regieren, die SPD und so? Also es ist alles auch da noch eher unklar.
Das war es erstmal mit den möglichen Regierungen in den beiden Bundesländern. Da wird sich auf jeden Fall die nächsten Wochen noch was tun und das werden wir euch natürlich auch hier weiter erzählen. Es gab aber direkt am Montag auch noch ziemlich viel Verwirrung um die sogenannte Sperrminorität. Und die ist ziemlich wichtig für die Arbeit im Parlament, also egal jetzt auch mit welcher Regierung es dann am Ende weitergeht, weil manche wichtigen Entscheidungen, die können in einem Parlament eben nur mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Also da geht es zum Beispiel um so Änderungen an der Landesverfassung oder die Ernennung von RichterInnen oder Beamten. Und wenn eine Partei mehr als ein Drittel der Sitze hat, dann kann sie genau diese Entscheidungen eben blockieren. Und in Thüringen hat die AfD eindeutig so eine Sperrminorität erreicht. Das wurde auch vorher schon so ein bisschen so erwartet, dass das da wahrscheinlich passiert. In Sachsen sah es dann anfangs auch danach aus. Zumindest ging am Montag die Meldung rum, die AfD hätte die Sperrminorität auch in Sachsen ganz knapp erreicht. Dann kam aber raus, es gab einen Rechenfehler beziehungsweise einen Fehler mit der Software und daraus ist dann eine falsche Sitzzuteilung entstanden. Und eigentlich hat die AfD doch einen Sitz weniger und damit dann doch nicht die Sperrminorität erreicht. Und es war kurz viel Aufregung. Und ja, so ein Softwarefehler ist natürlich auch immer Futter für Menschen, die grundsätzlich Wahlergebnisse anzweifeln.
Voll. Und da gab es auch noch ein anderes Thema. In Sachsen wurden nämlich gefälschte Wahlzettel entdeckt. Aufgefallen ist es zuerst in Langebrück, das ist ein Stadtteil von Dresden. Und in diesem Stadtteil, aber eben auch noch ein paar anderen Wahlkreisen in der Nähe, haben Unbekannte auf 130 Briefwahlzetteln die ursprünglichen Kreuze einfach überklebt und stattdessen die Freien Sachsen angekreuzt.
Wack, oder? Also einfach überklebt.
Vor allem, wem fällt das denn nicht auf, dass so wie mit Tippex nochmal wegmachen oder was? Aktuell sieht es zwar nicht so aus, als wären die Wahl dadurch anders ausgegangen. Abschließend kann man das aber noch nicht sagen, falls noch mehr gefälschte Wahlzettel eben auftauchen. Aber ja, die Polizei in Dresden ermittelt jetzt auf Wahlfälschung. Steht in Deutschland eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren oder eine hohe Geldstrafe. Also wird schon heftig gegen ermittelt. Und es klingt nicht nach der schlauesten Art, eine Wahlfälschung zu machen. So, das war unser kleiner Recap, was seit Sonntag bzw. seit Montag alles passiert ist. Wir haben ja in der Sonderfolge auch schon viel über die Unterschiede zwischen Ost und West gesprochen und was junge Menschen in Sachsen und Thüringen vielleicht besonders häufig dazu bewegt haben könnte, ihr Kreuz bei der AfD gesetzt zu haben.
Ja, aber was bei dieser ganzen Ost-West-Analyse vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, es geht um eine in Teilen rechtsextreme Partei, die auch in Westdeutschland natürlich immer mehr Stimmen bekommt. Und das ist eben keine rein ostdeutsche Entwicklung. Ganz im Gegenteil, auch zum Beispiel in anderen Ländern gibt es ja gerade auch ähnliche Tendenzen, also zum Beispiel in Italien, Frankreich oder in den USA. Und dementsprechend stellt sich natürlich schon auch so ein bisschen die Frage, gibt es dafür vielleicht auch globale Gründe und wird Rechtsextremismus in Deutschland jetzt eigentlich irgendwie normal? Und das fragen wir jetzt bei Professor Fabian Virchow nach. Er ist Sozialwissenschaftler an der Hochschule Düsseldorf und leitet dort den Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Hi.
Sie haben ja ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Rechtsextrem, das neue Normal. Und man sagt ja auch, dass die ostdeutschen Bundesländer oft so eine Art Vorreiter sind für politische Entwicklung in ganz Deutschland. Also würde ich die Frage jetzt dann einfach doch nochmal zurückgeben. Ist Rechtsextrem das neue Normal?
Naja, es ist zumindest so, dass wir sehen, dass solche rechtsextremen Einstellungen oder auch Verhaltensweisen gesellschaftlich zunehmend akzeptiert werden. Und wenn wir diesen Begriff des Normalen benutzen, dann müssen wir, glaube ich, immer ein bisschen mitdenken, dass das ja zwei, sagen wir, unterschiedliche Deutungen oder Inhalte hat. Das eine ist ja, wenn man so alltagssprachlich sagt, das ist normal, dann sagen wir, okay, das passiert viel oder das trifft man häufig an. Also so ein bisschen statistisch, ja. Und dann gibt's so ein paar Sachen, die sind außerhalb dieser Normalverteilung. Das ist sozusagen das Erste. Und das Zweite ist ja, wenn wir diesen Begriff normal benutzen, dann hat das auch so eine normative Komponente. Also zu sagen, normal bedeutet richtig und so muss es sein und so soll es sein und so. Und das ist so ein bisschen die Gefahr an diesem Begriff des Normalen, ja, dass wir uns eigentlich immer zunächst mal darüber verständigen sollten, sprechen wir jetzt über das, was wir statistisch beobachten können oder über das, was eben als normal im Sinne von richtig angesehen.
Ja, so akzeptiert, ne, dass man sich nicht ändern muss oder dass alles okay ist. So. Was ich da so interessant daran finde, Berit hat es gerade schon gesagt, es gibt ja diese Entwicklung halt in ganz vielen Ländern, in Italien, Frankreich, USA und so weiter. Und wenn man hier die Diskussion verfolgt, ist ja ganz viel, das ist der Frust wegen der Ampel oder die Migration oder so. Und das sind ja teilweise Themen, die es da dann gar nicht, also die da ganz anders sind. Da gibt es keine Ampelregierung und so. Wie kommt es dann? Also was sind denn die Gründe und Ursachen dafür, dass es so normal geworden ist?
Also es gibt sicher in den einzelnen Gesellschaften nochmal spezifische Gründe, die das befördern und eben die Zustimmung normalisieren. Was international, glaube ich, geteilt wird, sind Vorbehalte oder sogar Ablehnung, manchmal auch aggressive Ablehnung einer sich modernisierenden Gesellschaft. Und mit modernisieren meine ich eine, die das Gleichheitsversprechen der Moderne tatsächlich ernst nimmt. Nehmen wir ein Beispiel, die Frage von Geschlecht. Traditionell so eine Vorstellung, okay, es gibt Männer, die auf Frauen stehen und umgekehrt und dann sozusagen gibt es das Familienmodell, so ein traditionelles. Das hat sich ja sehr vervielfältigt, diese Idee. Wenn man jetzt sozusagen auf die guckt, die, wie auch immer, vielleicht eine nicht eindeutige Zuordnung für sich vornehmen wollen, ob sie jetzt Männer oder Frauen lieben oder beides oder sie begehren, dann haben wir über sowas vor 20 Jahren nicht wirklich öffentlich gesprochen und es war auch nicht akzeptiert. Und jetzt gibt es aber wenn vielleicht auch insgesamt kleine, so doch zunehmende Zahl von Menschen, die für sich einfordern, ich möchte so leben können. Und das stößt auf Protest, auf Widerstand, auf Ablehnung. Bei denjenigen, die sagen, ein traditionelles Modell der Geschlechterbeziehungen soll die Norm sein. So soll es sein und alles andere ist außerhalb der Norm. Und da ist sozusagen die Problematik, jemand, der in der queeren Szene unterwegs ist, fordert ja nicht von allen anderen, ihr müsst auch so werden wie wir, das soll die neue Norm sein, sondern sie beanspruchen nur für sich auch so leben zu dürfen, wie andere das für sich auch wählen. Es ist ein Stück weit tatsächlich die Globalisierung, die müsste man aber, glaube ich, so ein bisschen in ihren verschiedenen Aspekten betrachten. Also das eine ist ja die ökonomische Globalisierung, Grenzen offen, damit auch ein Stück weit Migration offener. Ich persönlich glaube, selbst wenn man die Grenzen zumachen würde, Migration, Flucht, kann man gar nicht 100% verhindern. Und diese ökonomische Globalisierung hat vielfach sowas wie soziale Sicherheit, ökonomische Sicherheit, Arbeitsplatzsicherheit, sofern es die im Kapitalismus überhaupt dauerhaft gibt, nochmal stärker in Frage gestellt. Und dann gibt es aber ja auch die Globalisierung, und wenn man tatsächlich auch international guckt, gucken wir nach Polen, der Erfolg der Peace-Partei, im Wesentlichen in den ländlichen Räumen. Auch da geht es zum Beispiel um diese Geschlechterbeziehung als ein Aspekt. In den USA die Unterstützung für Trump, und lassen wir vielleicht mal diese ganzen sagen wir, absurden Vorstellungen vom Wahlbetrug und so weiter, die ja rational kaum noch nachvollziehbar sind, beiseite. Auch da geht es darum, dass traditionelle Vorstellungen, meinetwegen auch Male Breadwinner, also sozusagen der Mann bringt das Geld nach Hause, in Frage gestellt sind durch gesellschaftliche Entwicklung. Der Begriff der Modernisierung ist ein bisschen ambivalent immer, ja. Und ich glaube, wir können das an vielen Fragen diskutieren. Die Frage von Essensgewohnheiten, ja. Also, darf ich noch sozusagen Fleisch essen? Das muss man historisch auch angucken, dass eine Zeit lang für diejenigen, die niedriges Einkommen, Fleisch quasi nicht erschwinglich war. Vielleicht einmal die Woche zum Wochenende. So, da hat es sozusagen, hat eine gewisse Selbstverständlichkeit bekommen. Und jetzt soll das irgendwie wieder verschwinden. Jetzt darf ich sozusagen nicht mehr ohne schlechtes Gewissen mein Currywurst essen oder was auch immer. Oder mein Diesel fahren. Das heißt sozusagen, diese Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung werden kulturell aufgeladen und zur Frage der Lebensweise erklärt, was es ein Stück weit ist. Ja, aber da sozusagen ist die Bereitschaft zur Veränderung bei einem Teil der Bevölkerung, und das gilt eben international, gering. Die geringe Bereitschaft oder geringere Bereitschaft hat manchmal eben auch mit Fragen von Einkommen zu tun, weil diese Veränderungen auch finanzielle Herausforderungen mit sich bringen können.
Normal klingt für mich aber dann trotzdem irgendwie nach so einer Art Automatismus oder dass diese Entwicklung dann jetzt schon so vorgeschrieben ist. Und gleichzeitig, Sie haben zum Beispiel auch das Beispiel Polen gebracht, was ja jetzt auch oft als Positivbeispiel herangezogen wird, dafür, dass eben Leute dann doch wieder am Ende für mehr Demokratie gestimmt haben, weil die rechtsnationale Regierung eben nicht die Lösung gebracht hat, die sie vielleicht versprochen hat. Ist das dann vielleicht auch Teil von dem Mechanismus? Weil für mich persönlich ist es immer so ein bisschen wie so ein Strohhalm, an dem ich mich festhalte, dass ich denke, naja, am Ende können sie halt auch nicht die Lösung liefern und dann wird sich das schon alles wieder zurückentwickeln. Aber ich weiß auch nicht, was die Forschung dazu sagt.
Naja, es gibt ja so die Idee, dass die sich selbst entzaubern, wenn sie in politischer Verantwortung sind. Am Beispiel Polen würde ich da ein bisschen zur Vorsicht raten, weil die haben ja doch noch ziemlich viel Stimmen gekriegt. Also die Mehrheit für den Regierungswechsel war da, aber sie war jetzt nicht exorbitant groß. Der Aspekt der Entzauberung lässt sich, glaube ich, aus Sicht der empirischen Forschung nicht wirklich halten. Man kann eine Reihe von Ländern ja angucken, nehmen wir mal Österreich, wo die Freiheitliche Partei Österreichs vielfach in Verantwortung gewesen ist. Und bei den nächsten Wahlen, die demnächst ja anstehen, wahrscheinlich die stärkste Partei da wird. Ja, also insofern, glaube ich, ist eine komplizierte Frage und die Forschung kann, glaube ich, im Moment noch keine Antwort darauf geben, ob es bestimmte Konstellationen gibt, bei denen vielleicht nicht eine Entzauberung stattfindet, aber sozusagen, wenn die in Verantwortung sind, tatsächlich die Zustimmung zurückgeht. Und ein letzter Aspekt, wenn eine Partei der extremen Rechten, die ja vielfach den Rassismus in die Mitte ihrer Weltanschauung stellen, wenn die dann tatsächlich auch eine strengere Politik versucht oder umsetzt mit Blick auf Asyl und Migration und damit erfolgreich ist, warum sollten die Leute, die sie gerade aus diesem Grund gewählt haben, dann eine Entzauberung produzieren oder sich von denen abwenden? Dann würden sie, ja, das haben sie ja schon mal ganz gut gemacht. Und wir wissen auch, wenn sie noch mehr Macht hätten, würden sie es vielleicht noch besser machen. Also ich glaube, diese Hoffnung auf Entzauberung ist eher irreführend als irgendwie empirisch gut abgesichert.
Und es ist halt super risikoreich, ne? Weil wenn man einmal die Macht dahin gibt an Rechtsextreme, bauen die halt ganz schnell das System so um, dass es halt keine demokratischen Wahlen mehr gibt und so. Aber vielleicht nochmal, wie ist denn wenn wir bei der Forschung gerade sind, wie ist denn da der richtige Umgang? Weil es wird ja gerade viel über diese Brandmauer zum Beispiel diskutiert. Ist das eine schlaue Strategie? Also haben Parteien mehr Erfolg, wenn andere Parteien sich deutlicher von ihnen abgrenzen und oder sollten die sich annähern oder was ist die richtige Strategie? Also sollte man so die Themen einfach klauen oder wie macht man es?
Ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Frage, wie wird mit inhaltlichen Positionen umgegangen? Also übernimmt man oder orientiert sich an dem, was rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien sagen, in der Hoffnung, man würde darüber deren Wählerinnen zurückgewinnen. Das ist das, was wir aktuell sehen. So ein Überbietungswettlauf in Fragen von Einschränkung, Asyl und Migration. Da haben wir eine Vielzahl von Fällen, auch aus den 70er und 80er, 90er Jahren in der Bundesrepublik, wo die Leute dann das Original gewählt haben. Mhm. So, da ist die Zustimmung dann später wieder zurückgegangen, unter anderem, weil das Thema Migration nicht mehr so zentral gesetzt worden ist, wie wir das im Moment ja über einen sehr langen Zeitraum haben. Also da spielen dann Fragen eher von Agenda-Setting rein, also welche Themen sind zentral in der öffentlichen Debatte und des sogenannten Framing, wie werden die da verhandelt? Und Migration und Asyl werden, wahrscheinlich müsste man es empirisch nochmal gucken, aktuell zu 90% als Gefahr und das sollten wir sein lassen und so verhandelt. Also das ist dann die inhaltliche Dimension und die Frage, sollte es unter dem Stichwort Brandmauer, sollte man dabei bleiben, mit denen in keine Kooperation zu gehen? Das würde ich normativ für richtig halten. Aber es wird zunehmend schwieriger, wenn man sich tatsächlich die Situation in den ostdeutschen Bundesländern auf der kommunalen Ebene anguckt. Bei den letzten Kommunalwahlen, die ja noch nicht so lange her sind, hat die AfD ja im Prinzip mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen sich flächendeckend da durchgesetzt. Und seitdem sind in den Kommunen wichtige Positionen mit AfD-Vertretern besetzt. Also Hauptausschussvorsitzende in den Kommunen, da geht es ums Geld, Jugendhilfeausschuss und so weiter. Und diese Leute sind zum Teil mit erheblichen Mehrheiten in den Kommunen gewählt worden. Ja, also auf der kommunalen Ebene funktioniert die Brandmauer nicht mehr. Das kann man schlicht vergessen. Das ist ein großes Dilemma für die demokratischen Parteien. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, dass die sich da tatsächlich systematisch nochmal zusammenraufen und überlegen, wie sie damit umgehen wollen. Also tatsächlich, ich glaube, man braucht da situative Antworten. Aber die Situationen, in denen sich diese Frage stellt, tauchen immer wieder auf. Das heißt, man könnte gemeinsam eine systematische Antwort für unterschiedliche Situationen finden.
Wie könnte so eine Antwort aussehen?
Habe ich nicht. Okay. Habe ich nicht. Ich meine, das ist das klassische Dilemma. Und das Beispiel ist ja, da soll ein neuer Zebrastreifen hin, das hat die AfD beantragt. Ja, stimmt man dem zu, normalisiert man möglicherweise wieder. Stimmt man dem nicht zu, muss man sich fragen lassen, hey, es ging hier nur um Zebrastreifen. So, also, und vielleicht hängt das auch dann von je spezifischen Bedingungen in den einzelnen Kommunen ab. Wie ist die AfD da aufgestellt? Kann man bestimmte Dinge auf eigene Initiative machen, um sozusagen der AfD die Möglichkeit nicht zu geben? Aber ich gestehe, ich habe da keine wirklich gute Antwort drauf.
Das ist okay.
Ja, ich fühle mich damit nicht gut, weil das ist echt eine dringende Frage. Ja.
Nee, es ist aber auch ein bisschen eine Journalistenkrankheit, immer mit einem positiven Ding aus dem Interview rausgehen zu wollen.
Ja, kann ich verstehen.
Trotzdem vielen, vielen Dank für das Gespräch.
In Venezuela hat der Präsident Nicolas Maduro Weihnachten vorverlegt auf den 1. Oktober. Und im Fernsehen hat er dann gesagt, es ist September und es riecht schon so nach Weihnachten. Eine tolle Begründung auf eine Art.
Ja, und ich muss so direkt an Supermärkte denken, die jetzt schon anfangen, Lebkuchen zu verkaufen. Und es tatsächlich auch diese Woche eine Umfrage dazu gab, ob Menschen finden, dass das jetzt schon passieren sollte oder nicht. Aber egal, das hat in Venezuela auf jeden Fall einen viel ernsteren Hintergrund. Weihnachten vorverlegen macht Maduro nämlich nicht zum ersten Mal. Das ist für ihn so eine Art politisches Mittel. Schon 2020 in Corona und auch 2021 hat er Weihnachten vorverlegt. Immer dann, wenn für ihn mal wieder richtig Krise ist und er die Zustimmung vom Volk braucht. Und ja, in der aktuellen Krise geht es jetzt um die letzte Wahl.
Genau, in Venezuela, da wurde ja Ende Juli der Präsident gewählt. Maduro hat das Amt seit 2013 inne. Und wurde dann jetzt auch wiedergewählt mit 51,2% der Stimmen. Das sagen zumindest die offiziellen Zahlen. An diesem Ergebnis gibt es aber sehr, sehr krasse Zweifel aus der EU zum Beispiel und aus den USA und aber auch aus Venezuela selbst. Die Opposition sagt nämlich, eigentlich hätte ihr Anführer Edmundo González die Wahl gewonnen. Nach den Wahlen gab es auch große Proteste. Vor den Wahlen sollen laut einer NGO über 300 politische Gefangene genommen worden sein und regierungskritische KandidatInnen wurden nicht zur Wahl zugelassen. Und abgesehen davon gab es auch schon vorher eine lange Liste an Dingen, die Maduro vorgeworfen werden. Also Wahlfälschung, aber auch Gewalt und Folter gegen politische GegnerInnen, Drogenhandel und Geldwäsche zum Beispiel. Und außerdem gab es eben außerdem gibt es in diesem Land gerade krasse Wirtschaftsprobleme, sodass die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten gerade ziemlich schlecht ist.
Ja, seit der letzten Wahl im Juli gab es dann auch krasse Unruhen im Land und ExpertInnen sagen jetzt eben, Maduro wolle halt mit der verfrühten Weihnachtsankündigung mal wieder von diesen Unruhen ablenken. Ein paar Stunden vor der Ankündigung für das verfrühte Weihnachten gab es nämlich auch noch einen Haftbefehl gegen Maduros größten Konkurrenten, diesen Oppositionsführer Edmundo González, von dem die Opposition ja auch sagt, er hätte eigentlich die Wahlen gewonnen. Und ich glaube, also die Meldung, die ging ja jetzt diese Woche auch viel rum und für uns ist das alles super unglaublich und absurd und der Move ja auch extrem offensichtlich, wenn er das schon öfter gemacht hat. Aber genau das ist vermutlich auch so ein bisschen der Grund, warum man zumindest hier jetzt nicht nochmal von neuen Protesten dagegen lesen kann. Die Bevölkerung, die ist eben extrem arm und die Menschen, die können es sich auch gar nicht leisten, ewig zu demonstrieren, weil sie einfach ihr Überleben sichern müssen. Und ja, Maduro nutzt es aus, indem er immer wieder so große Essensverteilungen in Armenvierteln organisiert, um die Leute auf seine Seite zu ziehen. Und ich habe auch eine Korrespondentin SRF gehört, die hat gesagt, das ist einfach so eine Zuckerbrot- und Peitsche-Taktik. Aber auch UNO-Organisationen sprechen zum Beispiel von Staatsterrorismus und Human Rights Watch beschreibt die Situation als erschreckend brutal.
Nach dieser aktuellen Weihnachtsankündigung wird jetzt übrigens schon bald die Festtagsbeleuchtung aufgehängt. Die Feierlichkeiten sollen dann auch nicht nur ein paar Tage Anfang Oktober gehen, sondern eben bis Ende des Jahres durchgezogen werden. Also ja, es ist ein krasser, unglaublicher Move, aber es steckt halt viel dahinter und das wollten wir euch einmal erzählen.
Das war's mit den großen Meldungen für diese Woche. Wir drehen jetzt noch eine Runde Kurz-Kurz-News.
Die Tickets für die Oasis-Konzerte im nächsten Sommer, die sind so teuer, dass sich jetzt die britische Regierung eingeschaltet hat. Die Band Oasis, das ist ja eine der bekanntesten britischen Bands aller Zeiten. Viele kennen bestimmt das Lied Wonderwall. Jeder, der mal eine Gitarre in der Hand hatte oder jemanden kennt, der sagt, ich kann Gitarre spielen, kennt dieses Lied zur Genüge.
Hier steht eine Gitarre
übrigens. Ich kann Wonderwall. Ich kann es direkt vorspielen. Und weil sich diese zwei Brüder, Liam und Noel Gallagher, 2009 krass zerstritten haben, gab es seitdem eben keine Musik mehr von dieser Band und außerdem halt auch viele Memes und Anspielungen in der Popkultur über diesen Streit. Und ja, die Überraschung war jetzt eben riesig, als Oasis eine Tour für nächsten Sommer angekündigt haben. Und jetzt gibt es aber deswegen auch Ärger, weil eigentlich wurde angekündigt, die Stehplätze sollten umgerechnet 160 Euro kosten. Nachdem sich die Leute aber stundenlang durch die Online-Schlange gequält haben, lag der Preis auf einmal bei um die 415 Euro, also so dreimal teurer. Dass Ticketpreise so in die Höhe schießen können, das hat mit einer Verkaufsstrategie namens Dynamic Pricing zu tun, also dynamische Preisgestaltung.
Klingt auch schon wie so ein PR-Scam, finde ich. Dynamische Preisgestaltung.
Ja, das ist eigentlich ja einfach klassisches Angebot- und Nachfragethema. Ja, so, je mehr Leute ein Ticket wollen, desto teurer wird's. Aber es führt eben dazu, dass sich ganz viele eben diese Tickets nicht mehr leisten können. Und wenn Tickets zum ursprünglichen Preis eben ausverkauft sind, dann geben die Anbieter noch weitere Preise vielleicht frei und machen da die Preise eben höher.
Das also, du so würdest das sagen, das sollen die Leute so machen?
Nee. Ich finde es, also das ist halt Kapitalismus so.
Ja.
Ich glaube, Kultur sollte vielleicht irgendwie anders geschützt sein. In Deutschland, die Taylor Swift-Konzerte waren zwar teuer, aber die waren ja ein Witz im Vergleich zu den USA-Konzerten, was die Preise angeht. Deswegen war es für manche Leute in den USA billiger, nach Deutschland zu fliegen und sich hier das Konzert anzugucken. Das ist natürlich auch jetzt nicht die perfekte Lösung, aber es klingt für mich zumindest so, als wäre in Deutschland dieses extrem kapitalistische System noch nicht so 100.000-prozentig angekommen.
Das liegt aber auch daran, dass es gerade in Großbritannien und auch in den USA wie so eine Art Monopol gibt. Da gibt es nur Ticketmaster und noch ein oder zwei andere Anbieter. Und in Deutschland gibt es ja relativ viele, sodass selbst wenn einer damit anfangen würde, hätte der gar keine Chance, weil die anderen das dann eben noch zu einem anderen Preis verkaufen. Das ist schon auch der Grund, warum das jetzt in Deutschland noch nicht so relevant ist. Aber immer dann, wenn Sachen halt eben über Ticketmaster verkauft werden, dann kann das schon passieren. Also,
ja, und die Frage ist aber natürlich auch, wie soll man es sonst machen? Weil die andere Lösung ist ja dann immer, dass du eben so ein es wird zu irgendeinem Zeitpunkt freigeschaltet und dann sind die Leute, die da sich halt durchklicken und wo der Server zufällig halt nicht den Geist aufgibt und so, die haben dann gewonnen. Also am Ende wird es halt so eine Art Glücksspiel, wer die Tickets kriegt. Ich weiß auch nicht, ob das die perfekte Lösung ist, aber ja.
Ich glaube, wir können auch einfach mal eine Sonderfolge über so Riesenkonzerte und ihre Fans machen.
Voll. Und da hat sich ja wirklich viel verändert und so diese ganze Ticketmaster oder auch Eventim und so weiter, also diese ganzen Sachen, das sind ja Riesenkonzerne einfach, die viel Macht haben auf eine Art, auch auf die Kultur.
Wir
sind ein bisschen abgeschwiffen irgendwie von
keine
Oasis.
Kurz-News mehr, aber das ist, ich finde das voll das wichtige Thema, weil um Oasis geht es ja eigentlich am allerwenigsten, sondern auch um Konzerte wie eben Taylor Swift oder Beyoncé. Und es gibt ja jetzt auch viele Leute, die auch einfach dafür in andere Länder fahren gerade. Das ist ja auch einfach ein Ding. Okay, eine kurze News im Anschluss.
Wir halten uns kurz.
In Brasilien gibt es jetzt erstmal kein X, also kein Twitter mehr. Der oberste Gerichtshof hat die sofortige Sperrung angeordnet. Vorher gab es nämlich monatelangen Stress zwischen dem Gerichtshof und Elon Musk. Ein Richter hat eigentlich unter anderem angeordnet, dass Musk die Konten sperren lassen muss, die Lügen und irreführende Infos verbreiten. Dagegen hat sich Musk aber gewährt, weil er ja immer findet, dass das gegen die Meinungsfreiheit geht. Und die Plattform soll jetzt so lange gesperrt sein, bis Musk alle Anforderungen vom Gericht nachkommt. X wurde in Brasilien in letzter Zeit vor allem auch oft zur Mobilisierung für so demokratiefeindliche Aktionen genutzt. Also vor allem Leute aus dem Umfeld vom Ex-Präsidenten Bolsonaro haben da ganz viel Hass und Fake News verbreitet und zum Beispiel auch die letzten Präsidentschaftswahlen angezweifelt.
Und eine wirklich sehr kurze News, der Brad Summer, der ist offiziell over, dieser Brad Summer, das ist ja Charlie XCX, hat den ja im Sommer ausgerufen quasi und am Montag auf Twitter oder X ihm erklärt, dass der vorbei ist, er hat geschrieben, goodbye forever Brad Summer.
Ja, damit, dass der Brad Summer nach nur 3 Monaten jetzt schon over sein soll, sind aber sehr viele Fans nicht einverstanden und vor allem Leute auf der Südhalbkugel, weil die haben ja den Sommer erst noch vor sich, die haben sich krass beschwert und ich glaube, die werden es auch einfach weitermachen und lassen sich da von Charlie XCX nichts sagen.
Und zumindest in dieser Woche war noch sehr viel Sommer in Deutschland so rein wettermäßig am Start. Ich bin ja schon ganz froh, wenn es irgendwann nicht mehr 30 Grad ist.
Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Nächste Woche ist das erste Fernsehduell zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Das läuft am 10. September, also am Dienstag, ab 3 Uhr morgens deutsche Zeit. Und es wird bestimmt ganz schön spannend. Da haben echt viele Menschen jetzt auch drauf gewartet, weil es auch gerade um so die Frage geht, wie sich Kamala Harris auch so live schlägt. Und da sprechen wir hier bestimmt auch nächste Woche drüber.
Genau, sie ist sonst immer Interviews eher aus dem Weg gegangen, weil sie da wohl nicht so strong performt, sagt man sich.
Sagt
wir werden es jetzt sehen. Und die letzte Debatte hat ja eine Riesendebatte dann über monatelang aufgemacht und hat dazu geführt, dass Biden basically rausgeflogen ist. Und am Dienstag ist auch noch ein weiteres extrem wichtiges Ereignis, fast so wichtig, wie wer US-Präsident wird.
Zumindest für Medienmenschen ungefähr gleichwertig.
Und zwar, es geht um die Bekanntgabe der Top 3 Jugendwörter 2024. Ende Juli hat ja Langenscheid schon die Top 10 zur Auswahl gestellt, die haben wir ja auch vorgestellt. Danach konnte man eben online abstimmen und wenn die Top 3 dann bekannt sind, dann läuft nochmal eine Abstimmung bis zum 8. Oktober und dann ist irgendwann dieses Siegerwort gekürt. Mal gucken, ob Aura in den Top 3 ist und wie es mit Talahorn aussieht.
Das ich bin auch für Aura, Bisschen. Weil ich habe jetzt wirklich angefangen, es zu benutzen. Also, ironisch.
Ich glaube, Jugendwörter sollte man auch ausschließlich ironisch benutzen, oder?
Nee, ich bin eigentlich immer gegen alle Leute, die überhaupt irgendwas ironisch machen, aber in dem Fall kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich es mega ernst meinen würde. So, das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns sehr gerne, wie ihr die Folge findet und macht wirklich auch sehr gerne bei unserer Umfrage mit.
Und gebt mir gerne ein Lob, dass ich glaube ich nur, ich habe einmal, glaube ich, voll gesagt, diese Folge. Ich habe selber versucht, darauf zu achten.
Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Ich bin Leo, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und wir haben als Infotier diese Woche die Hummel. Ciao.
Tschüss.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Ah, Junge, ich habe meine Queen geblandet.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet.
Das hat er noch nie gemacht. Und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.